So, bei den beiden letzten Tesho hatten wir über die ersten Zeilen unseres abendlichen Spruches gesprochen. Die Frage von Leben und Tod ist bedeutend, ist bedeutsam. Drum karge mit der Zeit. Und heute bleibt uns noch die letzte Zeile: Sei stets hellwach und voll Besonnenheit und lass dich nicht gehen. Ja. Und diese Zeile ist insofern besonders schwierig, weil sie besonders leicht missverstanden werden kann. Also, sei stets hellwach. Bei diesem Hellwachsein handelt es sich natürlich nicht um ein alertes nach außen gewandt sein von quicklebendigem Verstand und um eine Wachheit, die möglichst viel Informationen aufnimmt und sich Kenntnisse aneignet. Das ist klar. Davon ist hier nicht die Rede. Also das, was man gemeinhin so im Alltag als Wachheit ansieht, das ist hier von keinem Interesse. Es geht hier nicht um einen wach nach außen gewandten, der gemäß eines Leistungsethos funktioniert. Das ist ja schon klar durch den Zusammenhang mit den ersten beiden Zeilen. Zudem wird uns das im Sechin allabendlich unmittelbar vor dem Schlafengehen gesagt, sei stets hellwach. Also daraus erhält ja schon, dass es sich bei dieser Wachheit nicht um eine, die im Gegensatz zu unserem nächtlichen Schlaf steht. Denn dieses sei stets hellwach heißt ja nicht schlaf die ganze Nacht nicht. Ja, ich erinnere mich und habe es auch hier wohl schon öfter zitiert, dass Yastani Hakuin Roshi uns in jedem Session immer wieder sagte, an sich geht die Übung das ganze Session hindurch weiter. Aber da der Körper Kraft braucht und er ein wichtiger Helfer auf dem Wege ist, legen wir uns hin und schlafen. Doch sie halten ihre Übung auch im Schlaf fest. Sie schlafen damit ein und wachen damit auf. Viele von ihnen haben inzwischen festgestellt, dass das bei weitem nicht so schwer ist, wie das klingt. Wir können tief und fest schlafen, ja auch träumen, und dennoch geht in einer Schicht des Bewusstseins die Übung weiter. Manchmal kommt morgens jemand ins Doktor und sagt mir, ich habe so viel geträumt, in der Annahme nun, dass eben die Übung doch nicht habe durchgehen können unter diesen Umständen. Das ist nicht so. Und das wissen all jene auch ganz genau, die sich mit dem Weckimpuls geübt haben. Also, wir legen uns hin. Unsere Weckeruhr ist kaputt. Wir schauen kurz vor dem Lichtauslöschen noch einmal auf die Uhr und stellen fest, so in 5 Stunden und 40 Minuten oder in 6 Stunden und 20 Minuten muss ich aufwachen. So. Und dann schlafen wir tief und fest ein, träumen auch alles Mögliche und urplötzlich schrecken wir auf, als hätte uns jemand auf die Schulter geschlagen und bei einem Blick auf die Uhr stellen wir fest, aha, genau die richtige Zeit. Also so wunderbar arbeiten diese tieferen Schichten unseres Bewusstseins. Und genau in diesen Schichten geht unsere Übung weiter. Und wir wachen damit auf oder wir werden sogar davon geweckt, wie auch schon einige hier erfahren haben. Ja. Also, diese Wachheit, die auch durch den Schlaf durchgeht, ist gemeint. Sei stets hellwach, einerlei, ob du wach bist, schläfst oder träumst. Natürlich ist das noch nicht der Grad der durchgehenden Wachheit, die man im Indischen Turiya nennt. Ein Zustand, bei dem das Bewusstsein ungebrochen durch diese drei Zustände hindurchgeht. Ja. Und solch ein Zustand ist einem tief Erleuchteten wie Sri Ramana Maharshi oder dem alten Sri Sai Baba von Shirdi, der 1918 starb, zum Beispiel eigen. Ja. Ich erwähne das hier nur, um zu zeigen, dass auch Wachheit, und zwar die Wachheit, von der hier die Rede ist, sehr viele verschiedene Grade hat. Einstweilen soll uns dieser erhabene Zustand des Turiya nicht kümmern. Wir können immer nur unseren nächsten kleinen Schritt machen. Zu dieser Wachheit erzieht uns nicht nur der Buddhismus, sondern es erziehen uns alle Religionen dazu. Ich erinnere Sie wiederum an den Bibelsatz, wachet und betet. Das heißt also, während ihr in der Versunkenheit des Gebets oder wir hier in der Versunkenheit des Sazen oder in einer Meditation, während ihr in diesem Zustand seid, bleibt wach und diese Mahnung ist außerordentlich dringend. Denn dieser Zustand der Versunkenheit, in den wir im Sazen gehen, oder wenn wir wirklich beten oder meditieren, ist dem vor dem Einschlafen ganz außerordentlich ähnlich. Wir gehen in beiden Fällen zunächst von den Beta-Wellen in die Alpha-Wellen über und von da sind wir gewöhnt, nun einzuschlafen. Und hier setzt diese Ermahnung ein. Obgleich ihr in diesem Zustand der Versunkenheit seid, bleibt hellwach. Und dass das möglich ist, nun, das wissen wir ja alle, die wir hier sitzen. Also Sie sehen, dass das, was wir hier beim Sazen tun, ein genaues Befolgen der Worte Christi ist. Bleibt wach. Mag man sagen, ja, Sazen ist aber kein Gebet. Einer der mir befreundeten Patres drüben in Kamakura sagte mir einmal, nachdem er jahrelang mit uns Sazen geübt hatte, ja, ich sehe mehr und mehr, Sazen ist die Wurzel allen Gebets. Ja. So, und in dieser Versunkenheit, in dieser Stille, oder wie die Wissenschaftler sagen würden, in diesem Zustand der Alpha-Wellen, müssen wir diese aufmerksame Wachheit, diese wache Aufmerksamkeit durchhalten. Wie wichtig das ist, das sagt uns zum Beispiel eine kleine Geschichte über Meister Ikkyu. Meister Ikkyu war ein Meister, der von 1394 bis 1480 lebte. Also, eines Tages fragte ihn ein Mann aus dem Volke, Meister, wollt ihr mir bitte einige Grundregeln der höchsten Weisheit aufschreiben? Ikkyu griff sofort zum Pinsel und schrieb: Aufmerksamkeit. Ist das alles? Fragte der Mann. Wollt ihr nicht noch etwas hinzufügen? Ikkyu schrieb daraufhin zweimal hintereinander: Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Nun, meinte der Mann, ziemlich gereizt, ich sehe wirklich nicht viel Tiefes oder Geistreiches in dem, was ihr gerade geschrieben habt. Daraufhin schrieb Ikkyu das gleiche Wort dreimal hintereinander. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Halb verärgert begehrte der Mann zu wissen, was bedeutet dieses Wort Aufmerksamkeit eigentlich? Und Ikkyu antwortete sanft: Aufmerksamkeit bedeutet Aufmerksamkeit. Ja, zu dieser Aufmerksamkeit, zu dieser wachen Aufmerksamkeit oder aufmerksamen Wachheit sind wir in unserem normalen Bewusstseinszustand nahezu unfähig. Es sei denn mal herausgefordert durch irgendeine besonders prekäre Situation, können wir solche Aufmerksamkeit für ein paar Augenblicke aufbringen. Aber das ist dann auch schon alles. Es bedarf eben der Schulung, um zu dieser Aufmerksamkeit zu kommen. Ja, und diese Aufmerksamkeit, diese Wachheit, ja, sein tief innerer Zustand, der uns unter anderem auch das Kargen mit der Zeit ermöglicht. Ja. Er bewirkt es direkt. Dieser Zustand als solcher erweist sich schließlich als Kargen mit der Zeit. Natürlich gelten diese Worte dieses Spruches über alle Orte im Zen auf verschiedenen Ebenen. Aber in jedem Fall gehen sie weit über bloße moralische Anweisungen hinaus. Was wir normalerweise als Wachsein ansehen, das ist in den Augen tief erleuchteter nichts als ja, in diesem Finster unserer Illusionen gefangen, eingewiegt in alle möglichen irrigen Vorstellungen, sind wir für die wahre Wirklichkeit in tiefem Schlafen. Ja, wir sagen ja auch, wenn ein Mensch tiefe Erleuchtung gefunden hat, er hat seine Augen geöffnet. Und wir sprechen von einem Erwachten. Also daran zeigt es sich ja, dass das durchgehend so empfunden wird. Also diese Wachheit gilt auf sehr verschiedenen Stufen. Ich denke auch an ein Koan des Mumonkan, des 12. Da heißt es: Suigan ruft Meister. Jeden Tag rief sich Meister Suigan selbst an: Meister. Und er antwortete auch selbst: Ja. Und wiederum: Bist du wach? Fragte er. Ja, ja, antwortete er selbst. Meister Sieger. Das Koan geht übrigens noch weiter, aber das ist die Stelle hier, die uns interessiert. Also nach tiefer Erleuchtung immer wieder die Frage nach der Wachheit. Also diese Forderung heißt einmal: sei hellwach bei Arbeit und Übung, also in tiefer Gesammeltheit hellwach. Und zweitens, komm zu tiefer Erleuchtung. Und drittens, halte diese erleuchtete Wachheit nicht allein durch, sondern vertiefe sie immer weiter. Ja, also, wann werden wir alle endlich wirklich zu dieser hellen Wachheit kommen? Ja, in unserem Spruch heißt es weiterhin, sei stets voll Besonnenheit und lass dich nicht gehen. Also das ist auch sehr leicht missverständlich. Einer mag denken, voll Besonnenheit, soll ich mich also vor einer Handlung oder einer Entscheidung x-mal besinnen, ob ich es nun tue oder nicht tue und wenn ja, dann wie und so weiter. Nichts davon ist natürlich gemeint. Und man mag auch darunter verstehen, dass man sich nicht hinreißen lässt, zu vorschnellen Handlungen, vorschnellen Worten. Nun ja, das ist sicher recht schön und dient dem, was man angepasst hält, an die Gesellschaft nennt. Aber es geht natürlich hier im Zen nicht darum. Das ist dann ein erfreuliches Nebenergebnis, aber es geht um beträchtlich tiefere Dinge. Solche Regungen bloß zu unterdrücken, bringt unsere Entwicklung nicht sehr viel. Aber wenn wir schließlich zu tiefer Erleuchtung kommen werden, dann sind all solchen Regungen die Fundamente entzogen. Denn ob es Ärger, Hass, Jähzorn, Furcht, Angst, Sorge und so, was auch immer, also diese ganzen Skala unserer negativen Gefühle sein mag, die Grundlage dafür ist unsere Getrenntheit von allem. Ich hier und da draußen alles andere. Erst wenn wir nicht nur einmal mit tiefer Erleuchtung unmittelbar erfasst haben, dass wir und das Weltall mit all den 10.000 Dingen von einer Wurzel sind, also eins sind, sondern wenn wir schließlich das auch in unseren Alltag, in unser Leben integrieren können, dann schmelzen alle diese Dinge, alle diese negativen Emotionen dahin wie Butter vor der Sonne. Wohl aber können wir auch dann noch tief leiden. Es ist nicht etwa so, dass ein tief erleuchteter Nubar jeder menschlichen Regung ist, in ungerührter ewiger Heiterkeit dahin schreitet nichts von alledem. Aber wir werden auch nicht zu einem Stück Plastik, also ich bitte Plastik um Entschuldigung, es ist auch das ein lebendes Bewusstsein, aber für uns doch etwas, was jedenfalls von sehr viel geringerem Bewusstsein ist als ein Mensch. So dass wir überhaupt zu keinem Gefühl, zu keiner Regung mehr fähig sind. Sie sehen das zum Beispiel auch, dass Harada Dayon Roshi, einer der bedeutendsten Zen-Meister der Neuzeit, tief traurig war, als seine große Schülerin Iwasaki Yaiko-san starb, nachdem sie tiefe und immer tiefere Erleuchtung gefunden hatte. Ja, das bleibt natürlich. Aber nicht nur das. In dieser Erfahrung des Einsseins wird natürlich auch der Kreis unserer Verantwortung enorm erweitert. Alles, was wir wahrnehmen, dafür sind wir verantwortlich. Und einerlei, ob das gegenwärtig oder vergangen ist. Wir könnten auch noch sagen zukünftig, aber lassen wir es mal bei Gegenwart und Vergangenheit. Also das, was wir Vergangenheit nennen. Denn in diesem Einssein wird auch diese absolute Gleichzeitigkeit aller Geschehnisse uns sehr deutlich. Ja. Und so kann es durchaus auch nach tiefer Erleuchtung ja zu einer Art Höllenfahrt nach der Auferstehung kommen. Aber es wäre unsinnig, sich dann an die Brust zu schlagen und mea culpa zu rufen. Gerade hier an dieser Stelle setzt nun wiederum Besonnenheit ein. Die Besonnenheit, die dadurch entsteht, dass die Lehre, großgeschrieben mit EE, die Lehre erlebt ist. Gleichzeitig mit all den Erscheinungen. Und als eins damit ist da nichts. Sie sehen, dass dies natürlich eine Art der Besonnenheit ist, von dem, der wir uns in unserem Alltag gemeinhin keine Vorstellung machen. Und so wird, werden auch solche Schrecken aus dieser Verfassung der Muße und des Friedens heraus erlebt, eines Tages. Also mit einem ersten Kensho blinzeln wir zunächst nur in die wahre Wirklichkeit. Aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich die Augen fest geschlossen halte oder ob ich durch die Lidschlitze hindurch schon ein bisschen was sehe. Also das erste ist unser Jedermannsbewusstsein, das zweite unser Zustand nach einem kleinen Kensho. Und solch eine Erfahrung ist natürlich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Besonnenheit. Ja. Und von da an sind wir auch mit größerer, sagen wir mal, mit größerer Sicherheit und vielleicht in etwas größerer Tiefe auf das eine, das Not tut, gerichtet. Und manches in unserem Alltag fällt von selbst an seinen Platz, was ich früher sperrte. Aber durchaus nicht alles. Da wir auch nun nicht mehr an unserer Hautoberfläche enden, wandelt sich auch unser Verhalten nicht nur zu den Geschöpfen gegenüber, sondern auch unser Verhalten zu den Dingen. Einmal wird es uns fast unmöglich, jedes kleine Insekt, das da krabbelt oder fliegt, sofort umzubringen. Bloß weil da nichts an unserer Wand oder auf unserem Arm krabbeln soll. Ja, früher trugen die Zen-Mönche einen Klingstab, also einen Stab mit Ringen, die klingelten, wenn man ihn aufsetzte oder trug. Und wie ich hörte, taten sie das zu dem Ende, dass dadurch gewarnt kleine Käfer und andere Insekten schnell enteilen konnten, um sich in Sicherheit zu bringen, um nicht zertreten zu werden. Also wir mögen das vielleicht etwas übertrieben finden, aber ich glaube, dass es doch eine unserer Seele sehr viel heilsamere Haltung ist, als wenn wir jede Fliege und jedes kleine Käferchen gleich umbringen. Letzten Endes schlagen wir eine Ziege tot oder verprügeln wir einen Hund oder greifen wir einen Menschen an. So töten wir uns, verletzen wir uns. Zum Erhalten der Würde von Geschöpfen und allen Dingen gehört natürlich auch deren sinnvolle Verwendung. Wenn ich etwas, für das ein kleiner Zettel reicht, auf ein großes Papier schreibe, so erhalte ich die Würde des Papiers nicht. Und wenn ich, um einen Schluck Wasser zu trinken, das Glasrand vollfülle, den Schluck trinke und den Rest weggieße, so erhalte ich die Würde des Wassers nicht. Und wenn ich mir den Teller voller Essen häufe und dann etwas davon esse und den Rest wegwerfe, so erhalte ich die Würde des Essens nicht. Aber natürlich, wenn ich mit diesem Rest den Hund, die Katze, einen Vogel oder sonst irgendein Geschöpf füttere. Ich kann auch durchaus die Würde des Wassers erhalten, indem ich zur jauchzenden Freude eines Kindes es mit einem Gartenschlauch abspritze. Keine Vergeudung. Aber auch nur ein halbes Glas Wasser sinnlos wegzugießen, das sind ganz andere Dinge. So. Ja, die Würde aller Dinge und Geschöpfe aufrechterhalten, ist eine außerordentlich wichtige Sache. Denn indem ich die Würde aller Dinge und Geschöpfe erhalte, erhalte ich meine eigene Würde. Ja, und darin liegt der springende Punkt. Denn darin fällt die Dualität von Subjekt und Objekt weg. Auch nach einem Kensho, auch nach einem tiefen Kensho, brauchen wir lange, lange, bis diese schier unausrottbare dualistische Gewohnheit uns allmählich, allmählich verlässt. Bis wir sie allmählich, allmählich überwinden. Anlage wie Erziehung und Gewohnheit haben diese Furchen allzu tief gezogen, als dass sie schnell durch ein Erleuchtungserlebnis, wenn es nicht ganz gewaltig ist, verschüttet werden können. Ja, nun aber hat die Sache mit der Besonnenheit noch eine andere Seite. Wir sprachen eben davon, töten, verletzen und so weiter. Im Grunde können wir gar nicht töten und vernichten. Das ist vollkommen unmöglich. Während sich die kleine Mücke, die kleine lebendige Mücke, in einen kleinen Brei verwandelt, ändert sich nichts. Während das Glas in der Mülltonne zerschellt, das Papier zerrissen wird, ändert sich nichts. Das wahre Sein aller Geschöpfe und Dinge ist davon völlig unberührt. Es ist unwandelbar, sonst wäre es eben nicht das wahre Sein. Nun kann jemand zu der irrigen Ansicht verführt werden, nun ja, warum dann all die Besonnenheit, warum all die Sorgfalt, wenn sich doch nichts ändert im Grunde? Ja. Erleben wir denn das? Erleben wir denn diese Unwandelbarkeit, diese Unveränderlichkeit, diese zentrale jenseits aller Eigenschaften? Doch wohl kaum. Zunächst einmal gilt es dahin zu kommen, eben das zu erfahren. Und das erfordert Sorgfalt, das erfordert Besonnenheit auf unserem Weg, Wachheit von Augenblick zu Augenblick. Hat aber jemand schließlich diese Lehre erlebt, so ist er ganz von selbst besonnen und aufmerksam, Geschöpfen wie Dingen. Ja, gegenüber stimmt nun gar nicht mehr. Mit stimmt nicht mehr. Also, da hört unsere sprachliche Ausdrucksfähigkeit auf. Denn er ist nicht gegenüber von dem Ding oder dem Geschöpf. Also, ja, umso sorgfältiger, umso besonnener. Ich denke an das, was Nakagawa Soenroshi schreibt. Ich glaube, die meisten von Ihnen haben schon von Nakagawa Soenroshi, einem der bedeutenden Zen-Meister heute in Japan, gehört. Früherer Abt des Ryotaku-ji. Einige von Ihnen kennen diesen Tempel. Und Nakagawa Soenroshi sagt nicht nur, sondern schreibt, wie tief bekümmert er war, als ihm eines Nachts eine geliebte Teeschale zerbrach. Ja. Ein Mann, der die Lehre, L-E-E, großgeschrieben, tief erlebt hat. Daran sehen Sie. Wer wahrhaft diese Lehre erlebt hat, der erlebt umso deutlicher die kostbare Einzigartigkeit eines Sie. Das gehört zusammen. Wir sprachen gestern über Zeit. Wer wirklich Zeit, großgeschrieben, absolute Zeit, Ewigkeit oder wie immer wir es nennen wollen, erlebt hat, der hat ein genaues Zeitgefühl für die ablaufende Zeit. Mitten aus der Arbeit heraus. Urplötzlich springt er auf in einer Gegend, von wo er von den Fahrplänen der Züge überhaupt nicht die geringste Ahnung hat, oder Bussen oder Straßenbahn oder was immer es sei. Er läuft dahin und natürlich kommt also gleich diese U-Bahn oder was immer es sei. Ja, auf die Minute. Andere fragen dann, was hast du denn, dass du mit dem Gespräch wegläufst? Ja, kann man auch schwer erklären. Aber das bedingt einander. Das Zweite ist sozusagen der Beweis für das Erste, wenn es eines Beweises bedürfte. So auch hier. Wer die Lehre tief erlebt hat, der sieht die Einzigartigkeit eines jeden Dinges umso deutlicher. Ja. Sri Ramakrishna, ja, wir hören über ihn, dass er nach einem tiefen Erleuchtungserlebnis, würden wir sagen, einem tiefen Samadhi, sagte, dass er nicht einmal eine Zitrone aufschneiden konnte. Sicher mag uns das übertrieben vorkommen, aber auch hier, diese Haltung ist gewiss unserer Seele und damit unserer gesamten Entwicklung sehr viel heilsamer, als wenn wir achtlos Dinge vernichten oder gar für religiöse und andere Ideologien Kriege beginnen, foltern und vernichten. Also, was immer wir tun es an uns. Ich erinnere mich an eine Stelle aus irgendeinem Tolstoi-Roman, da sagt, ich glaube, er ist Pjotr, seiner Geliebten, dass er jemanden getötet hat. Und diese Geliebte sagt, was haben Sie sich angetan? Sich angetan, nicht dem anderen. Ja. Die Besonnenheit in ihrer höchsten Form ist natürlich kein Erwägen von richtig und falsch, diesem oder jenem, sondern handeln, spontan richtig handeln, aus dem Moment heraus. Also das, was man auf Japanisch Tada nennt. Nur, bloß, nichts als das. Aber das ist ein sehr hoher Bewusstseinszustand. Immerhin erwähne ich es, denn das ist schließlich unser aller Ziel. Ja, weiterhin hören wir hier in diesem abendlichen Spruch, und lass dich nicht gehen. Also darunter versteht manch einer, dass er zum Beispiel nicht weinen dürfte oder sonst auch im Alltag keinerlei Emotionen zeigen sollte und so weiter. Das ist natürlich ein Unsinn. Davon ist überhaupt keine Rede. Es dreht sich hier nicht um solche gesellschaftlichen Rücksichten. Ja, hier ist jeder völlig allein. Völlig allein für sich. Nun ja, und für ihn regnet es mal und mal scheint die Sonne. Mal weinen wir, mal lachen wir. Also das ist nicht gemeint mit diesen Worten und lass dich nicht gehen. Uns gehen zu lassen, das ist vielmehr ein Vernachlässigen unserer Übungen. Dass wir sie nur mit halbem Herzen machen. Ja. Und diese wichtigste Aufgabe, uns dieser wichtigsten Aufgabe nicht wirklich voll zuwenden. Diese Aufgabe, die schließlich darin besteht, mit etwas eins zu werden. Oder mit etwas eins zu sein, besser sein. Also mit Mu oder diesem oder jenem Korn. Oder was es auch sei. Also kurzum, wiederum die Überwindung der Dualität. Also die Überwindung des Sündenfalls. Ne? So, was ist dazu noch zu sagen? Also, in diesem Sazen selbst aktualisiert sich gleichsam die Besonnenheit. Und andererseits ist Besonnenheit auch unser Ziel. Auch hier wiederum. Sazen ist nicht nur eine Methode, sondern auch das Ziel. Dogen Zenji sagt uns, sogar das Sazen eines Anfängers manifestiert seine Wesenssubstanz in ihrer Gesamtheit. Oder auch Übung und Erleuchtung sind eins. Mittel und Ziel sind eins. Also Sazen selbst ist Weg und Ziel. Und so ist auch wache Besonnenheit nicht nur ein Mittel, sondern auch das Ziel. Mittel und Ziel oder Zweck sind stets von gleicher Art. Wie das Mittel, so das Ziel. Wenn wir meinen, mit irgendwelchen schlechten Mitteln ein gutes Ziel erreichen zu können, so zeigt das primitivstes Jedermanns Bewusstsein unsere ganze Verblendung. Wie die Ursache, so auch die Wirkung. Aber das ist bei weitem nicht alles. Denken Sie an das Inga Ichinyo aus den einführenden Unterweisungen. Inga Ichinyo, Ursache und Wirkung. Ichinyo sind eins. Also, einerseits haben wir Inga, nämlich die Stufen unserer Entwicklung. Wir haben den Prozess, den Vorgang. Und andererseits ist jede Stufe von der gleichen Vollkommenheit wie jede andere. Also ich sehe immer noch Yastani Hakuroshi vor mir sitzen mit seinem Stab und sagt, wir entwickeln uns, hier fangen wir an, da müssen wir hin. Aber auf jeder Stufe hier ist herrscht die gleiche Vollkommenheit. Aber oder Sri Ramakrishna, der sagt, ja, erst geht man mühsam die Treppe rauf und wenn man oben ist, sieht man, dass Dach und Treppe von gleichem Material sind. Also Sie sehen in allen Traditionen dieselbe Erfahrung. Ja. Also, von dieser Seite her gesehen, ändert sich überhaupt nichts. Nur, erst wenn wir hier sind, sehen wir das. Und wenn Thomas A. Kempis in seinen Imitationen sagt, wie heißt es, und wenn wir alles getan haben, was wir nur vermögen, so sagen wir, Herr, ich habe nichts getan. Ja, das ist nicht Bescheidenheit. Das ist wirklich so. Ja. Von der wahren Wirklichkeit her gesehen hat sich überhaupt nichts geändert. Haben wir nichts gemacht und nichts bewirkt. Aber wir haben sehr viel zu tun, dass wir eben das entdecken. Und dazu helfen uns tiefe Besonnenheit, hellwache Aufmerksamkeit, die uns das Kargen mit der Zeit ermöglicht und es bewirkt. Und die uns schließlich dazu verhelfen, die große Frage von Leben und Tod zu lösen. Während wir einfach hier auf dem Kissen sitzen, Atemzug für Atemzug versunken in unsere Übung, in völliger Stille. Und damit werden uns die bedeutsamsten Fragen gelöst, die auch das Denken der größten Philosophen, Theologen, Buddhologen und so weiter niemals zu lösen imstande sind. Das ist alles.